Liebe Frau Kummer, liebe Susanne, sehr verehrte Damen und Herren, ich danke sehr für die freundliche Einführung und Einladung, hierher zu kommen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin gerade noch sehr beeindruckt, eingenommen von dem, was Herr Mayo gerade gesagt hat, und es ist gar nicht so wenig herausfordernd, nach ihm jetzt zu sprechen tatsächlich. Ich werde es trotzdem versuchen. Ich habe unheimlich viele Anknüpfungspunkte gefunden zu dem, was er gesagt hat, und ich hoffe, vielleicht ein bisschen mehr basisorientiert, sage ich jetzt mal, aus dem Alltag heraus. Was macht eigentlich gutes ärztliches Handeln aus? Und ich habe gerade jetzt so ein bisschen, war ich irritiert, weil ich habe das gute ärztliche Handeln nicht nur in Bezug auf das Lebensende bezogen. Da werde ich am Schluss noch was dazu sagen. Weil ich glaube, gutes ärztliches Handeln begleitet uns alle. Das ist unsere genuine Aufgabe. Und das, was mich immer so erschreckt, ist, dass viele Menschen scheinbar Interaktion, Sorge, Fürsorge und ich sage jetzt mal sehr plakativ, gutes ärztliches Handeln erst am Lebensende erleben. Dass Menschen zu uns kommen und sagen auf der Palliativstation, so ist noch nie jemand mit mir umgegangen, so hat noch keiner mit mir gesprochen. Und ich denke mir immer, was ist das für ein Armutszeugnis für unser Gesundheitswesen? Von daher werde ich mich jetzt nicht nur fokussieren auf das, auf die letzte Lebensphase und die Palliativversorgung, sondern auf ganz allgemeine Aspekte, die, glaube ich, sehr breit gelten. Ich habe zwei Folien zur Autonomie, die werde ich jetzt noch schneller überspringen, weil ich glaube, Herr Mayo hat ganz viel gesagt. Ich möchte einiges zum Thema Arzt-Patienten-Beziehung sagen, dann auch etwas zu ärztlicher Haltung, Kommunikation und zu der Aufgabe von Kompetenz und Wissen und dann tatsächlich noch einige Aspekte zur Begleitung in der letzten Lebensphase. Ich glaube, Autonomie, das ist nochmal deutlich geworden, auch Herr Mayo als Medizinethiker, ist ja nicht isoliert zu sehen, weder in Bezug auf die Personen, sondern auch im Kontext unseres Handelns und Vorgehens. Und Sie kennen die medizinethischen Prinzipien von Childress und Beecham, wo Autonomie eine wichtige Rolle spielt, die auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, aber natürlich im Spannungsfeld steht von Wohltun, nicht schaden und von Gerechtigkeit. Und ich glaube, das ist wichtig, das in diesem Kontext auch immer wieder zu beachten. Ich glaube, ich muss Ihnen jetzt hier nicht zitieren, was tatsächlich Autonomie ist. Das haben wir jetzt sehr, sehr ausführlich und vor allen Dingen sehr tiefgreifend gehört. Aber ich möchte einen Punkt in meinem letzten Punkt hier auf der Folie aufgreifen. Wir haben ja in Deutschland vor 3 Jahren das Bundesverfassungsgerichtsurteil gehabt zur Frage der Suizidassistenz. Und hier wurde die Autonomie ganz stark in den Vordergrund gestellt, eigentlich über alles gestellt, und es gibt durchaus kritische Stimmen, die sagen, das ist zu individualistisch gedacht, zu einseitig rationalistisch und wir sind nicht autonome, schrägstrich autarke Wesen, sondern wir sind eben abhängig von anderen. Und ich glaube, das hat Herr Mayo sehr eindrücklich gerade dargestellt. Und von daher wird es Sie auch nicht überraschen, wenn ich als zweiten Aspekt der Autonomie eben die relationale Autonomie nochmal mit erwähnen möchte. Also dieses Eingebundensein von uns in Beziehungen sozialer Interaktion, Bindungserfahren. Und so können auch Entscheidungen in der Regel nicht so autonom getroffen werden, wie manche das teilweise darstellen und als absolut darstellen. Raimund Klesse, den Sie später noch hören werden, hat geschrieben, Autonomie lässt sich nur in Bezug auf und mit Hilfe anderer Menschen realisieren. Und ich glaube, dass da ganz viel Wahres dran ist. So viel also zu diesem Aspekt Autonomie und Selbstbestimmung. Ich möchte aber vielmehr den Fokus legen auf Arzt-Patienten-Beziehung. Und Arzt-Patienten-Beziehung ist aus meiner Sicht ein Ausdruck dieser relationalen Autonomie, dass eben Entscheidungen der Patientinnen und Patienten nicht in Isolation getroffen werden und getroffen werden können, sondern unter anderem und aber hier sehr wesentlich im Kontext der Arzt- und Patientenbeziehung. Das heißt, wir werden mit der Art und Weise, wie wir mit den Menschen reden, kommunizieren, wie wir ihnen gegenübertreten, und sie unterstützen, Entscheidungen zu treffen, werden wir medizinische Entscheidungen beeinflussen. Und andererseits ist die Arzt- und Patientenbeziehung sehr stark beeinflusst durch das Selbstverständnis der Medizin. Und das hat sich wiederum in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ich sage jetzt mal in Klammern, zum Glück sehr deutlich geändert. Wir waren über Jahre und Jahrzehnte geprägt durch einem ausgeprägt biomedizinischen Modell, in dem Krankheit als eine Funktionsstörung des Körpers gesehen wurde, mit objektivierbaren Aspekten, Diagnosen, und der Arzt hatte die Rolle, dass der die Kompetenz und das Wissen hatte und er oder sie konnte entscheiden und kann entscheiden, was gut ist für den Patienten. Das heißt, hier entsteht eine Asymmetrie, die Fürsorge ist ganz stark auf der ärztlichen Seite und der Patient mit seiner Selbstbestimmung, Autonomie kommt eigentlich gar nicht vor. Das ist das, was wir als Paternalismus bezeichnen. Ich glaube, die Zeiten haben sich geändert und trotzdem glaube ich, dass wir auch noch viel paternalistische Medizin haben im Alltag. Wir werden gleich darüber reden, was gut und was schlecht ist, weil es ist ja nicht so, dass ein Modell grundsätzlich gut oder schlecht ist, sondern vielleicht abhängt auch von der Situation des Patienten und der Patientin. Emanuel und Emanuel haben vor über 30 Jahren verschiedene Modelle der Arzt-Patienten-Beziehung beschrieben, hier nochmal zusammengetragen das paternalistische Modell, wo eben die Werte, die Situation der Patientinnen selbst eigentlich keine große Relevanz hat. Die Aufgabe des Arztes und der Ärztin ist, den Gesundheitszustand festzustellen, Entscheidungen zu treffen über Diagnose und therapeutische Maßnahmen und diese den Patienten und Patientinnen mitzuteilen. Im positiven Sinn kann man das als beschützende Rolle bezeichnen, aber die Entscheidung über medizinische Maßnahmen liegt ganz alleine auf der ärztlichen Seite. Zum Glück ist dann doch relativ schnell auch erkannt worden, dass wir eben nicht nur Körper sind, sondern Geist und Seele und auch soziale Wesen. Und es hat sich das biopsychosoziale Modell entwickelt, das als Folge natürlich eine viel patientenzentriertere Beziehung nach sich zieht. Das heißt, wir haben hier eine gewisse Asymmetrie, die aber lange nicht so ausgeprägt ist wie im paternalistischen Modell. Und die Selbstbestimmung der Menschen spielt eine viel größere Rolle. Und ich möchte hier einen ganz kleinen Exkurs machen. Das, was mich immer wieder irritiert ist, und wir sind aus den Zeiten einerseits raus, dass wir über Patienten über den Magen im Zimmer 10 und die Galle im Zimmer 20 geredet haben. Das heißt, diese Fokussierung, die Reduzierung der Patientinnen und Patienten auf die Erkrankung, ich habe hier einfach mal so ein Beispiel für Krebs mitgebracht, das hat ja lange Zeit vorgeherrscht. Und ist natürlich nicht angebracht, weil unsere Patientinnen und Patienten, die diese Erkrankung haben, haben erstens viele gesunde Anteile, aber sie sind in einer individuellen Lebens- und Krankheitssituation mit einer persönlichen Biografie und haben daher eine persönliche und subjektive Sicht auf Gesundheit und Krankheit. Das heißt, wir müssen immer diesen Patienten sehen, der die Erkrankung hat. Und ich glaube, wir müssen noch einen deutlichen Schritt weiter sehen. Wir müssen hinter diesem Patienten den Menschen sehen. Mit seinen verschiedenen situativen, biografischen und familiären Faktoren, seinen, wir haben es gerade gehört, sozialen und auch kulturellen Einbindungen und seine persönliche Lebensanschauung und Religiosität. Und das ist was, was mir ganz wichtig ist, auch den Medizinstudierenden zu vermitteln, weil ich glaube, dass wir sozusagen diesen sehr breiten Blick oft in der Hektik des Alltags, in unserem Selbstverständlich eigentlich nicht so haben und von daher den Menschen vielleicht nicht so gerecht werden, wie das notwendig wäre. Und wir sind in der Palliativversorgung noch einen Schritt weitergegangen, nicht wir, sondern Cicely Saunders, von der Sie gerade schon gehört haben, der Begründerin der modernen Hospiz- und Palliativbewegung. Sie sprach in ihrem Total Pain Modell davon, dass Schmerz, das Leiden eben nicht nur alleine ein körperliches, ein psychisches und ein soziales Phänomen ist, sondern dass es zusätzlich eine vierte Dimension gibt, nämlich die spirituell-existenzielle Dimension. Spiritualität ist für viele Menschen heute, gerade in der Medizin, ein schwieriger, etwas sperriger Begriff. Deswegen hänge ich gerne immer diesen Begriff existenziell an, weil Fragen nach, was ist der Sinn meines Lebens? Was bedeutet es, krank zu sein? Meine Verletzlichkeit, wie Herr Mario gerade gesagt hat, zu erleben. Das sind existenzielle Fragen. Warum sterbe ich? Warum sterbe ich jetzt? Und das sind Fragen, die natürlich unsere Patientinnen und Patienten betreffen. Und das sind durchaus Aspekte und Dimensionen, die wiederum Entscheidungen beeinflussen werden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese vier Dimensionen, ich sage immer, das ist die Blaupause, die wir haben in der Palliativversorgung, in der Patientin- und Patientenversorgung. zurück, das war ein kleiner Exkurs zu den Modellen von Emanuel und Emanuel. Dem paternalistischen Modell haben die beiden gegenübergestellt ein informatives Modell, wird auch als Konsumentenmodell bezeichnet, was es, glaube ich, ganz gut trifft. Der Patient hat klare Werte, klare Vorstellungen, erhält relevante Informationen vom Arzt oder von der Ärztin. Der wiederum ist technischer Experte und der Patient entscheidet alleine. Das ist das, was vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet wurde. Dieses Modell wird sehr kritisiert, weil wir eigentlich den Patienten und Patientin wiederum alleine lassen in ihrer Situation. Indem wir sagen, hier ist die Information, du darfst entscheiden. Und ich glaube, das, was Herr Mayo angesprochen hat, dass wenn Menschen schwer krank werden, von existenziellen Situationen betroffen sind, sie in eine so vulnerable und verletzliche Situation geraten, dass sie dann gar nicht mehr fähig sind, so entscheiden zu können. Ein weiteres Modell, das interpretative Modell, da sind die Werte des Patienten oder der Patientin nicht ganz klar, vielleicht sogar ein bisschen widersprüchlich. Aufgabe des Arztes ist es, Informationen zu vermitteln, die Vorstellungen und Werte des Patienten zu ermitteln und dem Patienten zu helfen, geeignete Maßnahmen zu treffen. Also eine eher beratende Rolle und die Entscheidung liegt wieder auf der Seite des Patienten und der Patientin. Und schließlich das abwägende, deliberative Modell, das offen ist für Entwicklungen in Bezug auf die Werte der Patientin. Hier geht es um Informationsvermittlung von ärztlicher Seite, Ermittlung der Lebenssituation. Und der Arzt oder die Ärztin entwickelt eine mögliche Lösung, die er dann mit dem Patienten und der Patientin erörtert und versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Herr Klemperer hat geschrieben, er versucht, den Patienten zu überzeugen von der Lösung, ohne sie aufzuzwingen. Das finde ich persönlich schon so ein bisschen einen schwierigen Begriff, aber Sie merken, in diesem Modell geht es um ein partnerschaftliches Modell, eine partnerschaftliche Beziehung und Arzt und Patientin treffen Entscheidungen zusammen. Das ist eine Befähigung zu einer selbstbestimmten, autonomen Entscheidung. Nochmal aus ärztlicher Sicht sehr verkürzt dargestellt, im paternalistischen Modell entscheide ich als Arzt oder Ärztin für den Patienten, im informativen Modell teile ich dem Patienten die Fakten mit, aber Patient entscheidet, im interpretativen Modell teile ich Patienten die Fakten mit und helfe ihm, seine Präferenzen zu finden und im deliberativen Modell in Ergänzung sage ich dem Patienten meine Präferenzen und dann wird in der Beziehung gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Und dieses Modell, interessanterweise, das Emanuel 1992 beschrieben hat, ist sehr ähnlich an dem Modell des Shared Decision Makings, das Sie sicher kennen, vielen ein Begriff ist. Hier nochmal ganz kurz, also diese partizipative Entscheidungsfindung, ein letztlich modernerer Begriff für dieses Modell, gemeinsame Entscheidungsfindung von Patientinnen und Patienten, eben mit Ärzten und Pflegenden, Informationen über Handlungsoptionen, einschließlich von Vor- und Nachteilen. Und es geht darum, sinnvolle medizinische Therapieentscheidungen zu treffen, die die persönliche Lebenssituation und die Bedürfnisse der Betroffenen berücksichtigen. Und es gibt Situationen, die vielleicht dazu führen, dass Menschen sich zu etwas entscheiden, was wir in einer eher paternalistischen Haltung als, ich würde es nicht sagen falsch, aber doch als fragwürdig entscheiden. Ich erinnere mich an eine Patientin, die wir letztes Jahr betreut haben, die hatte eine akute Leukämie, ist behandelt worden, mehrfach chemotherapiert worden, nie in die volle Remission gegangen und dann war als nächstes die Knochenmarkstransplantation angestanden. Und sie hat sich bewusst, das war eine ärztliche Kollegin, sie hat sich bewusst im Wissen um die Konsequenzen gegen diese Transplantation entschieden. Sie können sich nicht vorstellen, wie schwer sich die Onkologinnen und Onkologen getan haben, diese Entscheidung zu akzeptieren. Es ist eigentlich erst in Spannung reingekommen, als sie auf die Palliativstation kam und sie hat dann noch 14 Monate gelebt. Und sie hat für sich gesagt, es war die richtige Entscheidung. Aber wir tun uns oft schwer, solche Entscheidungen mitzutragen. Also die Gesamtsituation zu berücksichtigen, ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wir uns diese Modelle anschauen, können wir nicht sagen, das ist das Optimale und das ist vollkommen falsch, sondern wir müssen diese unterschiedlichen Modelle, die ja auch nicht strikt voneinander getrennt sind, sondern ein Stück weit auch fließend ineinander übergehen, immer an die Persönlichkeiten und Bedürfnisse der Patientin anpassen oder nutzen, eben auch abhängig von der Krankheitssituation. Und jemand, der sehr selbstbestimmt entschieden hat über die Erkrankung hinweg, kann vielleicht am Lebensende in eine Situation kommen, wo er sagt, ich kann nicht mehr entscheiden, Sie kennen mich, entscheiden Sie für mich bitte. dann darf ich paternalistisch handeln, aber mit der Zustimmung des Patienten oder der Patientin. Das heißt, jedes Modell hat seine Berechtigung, weil eben die Bedürfnisse der Patientengruppen wiedergespiegelt werden und sich auch situativ und persönlichkeitsabhängig anders darstellen und verändern können. Und trotzdem ist es ernüchternd, wenn man dann anschaut, wie Therapieentscheidungen stattfinden, gibt es Berichte, dass Ärztinnen und Ärzte erklären den Behandlungsplan und glauben, dass alles verstanden wurde. Patienten sagen, aber ich habe eigentlich gar nichts verstanden, wurde auch nicht wirklich um meine Meinung gefragt. Und die Ärztinnen und Ärzte entscheiden alleine, ohne den Patienten konsultiert zu haben. Das ist aus einer Publikation von 2017, das ist nicht so alt. Auch ist es so, dass Patientinnen viel weniger in Therapieentscheidungen einbezogen werden, als es eigentlich von ihnen gewünscht ist. Und dass Ärztinnen und Ärzte durchaus die Zeit, die sie für die Information nutzen, von der Quantität Zeit vollkommen falsch einschätzen. Der Faktor oder um 900% ist ja doch eine sehr beachtliche Zahl. Und wir Ärztinnen und Ärzte können scheinbar die Partizipationsbedürfnisse unserer Patientinnen schlecht einschätzen. Was bedeutet das jetzt für ärztliche Haltung, Kommunikation und Kompetenz? Ich habe einfach mal zusammengetragen eine Reihe von Qualitäten, Faktoren, die aus meiner Sicht essentiell sind als Grundhaltung von Ärztinnen und Ärzten. Das ist nichts, was uns in die Wiege gelegt wurde. Das hat viel mit Aus- und Weiterbildung zu tun, aber es hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun. So Begriffe wie Empathie und Mitgefühl kennen Sie. Psychosoziale Kompetenz ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Diese unbedingte Patienten- und Patientinnenzentrierung, also im Mittelpunkt zu sehen. Ich habe von Herrn Mayo einen sehr schönen Begriff gelesen. Er hat so viele schöne Begriffe. Die Bereitschaft zur Beziehungsarbeit von ärztlicher Seite. Wir denken immer, es ist die Arbeit der Patientinnen und Patienten. Wir müssen genauso arbeiten. Und deswegen ist auch die Fähigkeit zur kritischen Selbstreflexion aus meiner Sicht eine ganz entscheidende und eine ganz wesentliche in der Palliativversorgung, gerade am Lebensende. Ich glaube auch, dass so altmodische Begriffe wie Demut durchaus wichtig sind, dass wir auch ein Stück weit demütig sind vor der Situation, in der unsere Patientinnen und Patienten stehen. Ich bin manchmal sehr betroffen, wenn ich mir anschaue, welche Schicksale Menschen durchmachen müssen. Dass Menschen nicht von einer Erkrankung getroffen sind, sondern das waren während des Lebens 3, 4, 5 schwere familiäre Situationen, Arbeitssituationen. Und manche Menschen scheinen das irgendwie anzuziehen. Und ich bekomme da große Demut, weil ich mir denke, wow, was können Menschen, was müssen sie aushalten, was können sie leisten? Und trotzdem, wie viel lernen können wir auch lernen von ihnen? Der Begriff Achtsamkeit ist gefallen. Und ich glaube, der Begriff Wahrhaftigkeit ist ein ganz essentieller. Alles, was wir den Patientinnen und Patienten sagen und wie wir ihnen gegenübertreten, muss wahrhaftig sein. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass ich vielleicht immer die komplette Wahrheit sagen muss, wenn ich das Gefühl habe, das braucht jetzt nicht noch die 5. Lebermetastase, die der Patient erfährt. Sie wissen, was ich meine. Aber alles, was ich sage, muss der Wahrheit entsprechen. Und ich habe immer wieder Patientinnen erlebt, die sich bitterst beklagt haben, dass sie draufgekommen sind, dass ihnen nicht die Wahrheit gesagt wurde, dass Dinge beschönigt wurden, bis zu dem Punkt, dass ihnen Lebenszeit gestohlen wurde, die für sie wichtig gewesen wäre, um wichtige Dinge im Leben zu regeln. Also das ist was, wo es aus meiner Sicht gar keine Diskussion geben kann. Und das bringt mich natürlich zu dem Punkt der kommunikativen Kompetenzen. Es gibt Publikationen, ich weiß nicht, wie die, die es geschrieben haben, auf die Zahl kommen, dass wir im Laufe unseres Berufslebens etwa 200.000 Gespräche führen. Ich habe das mal runtergebrochen, ich glaube, das reicht nicht. Es ist deutlich mehr, aber es sind viele Gespräche. Und wenn Sie jetzt mal ein Gespräch als eine Form von Prozedur bezeichnen, dann ist es die Prozedur, für die wir unsere Kolleginnen und Kollegen und unsere Studierenden mit am schlechtesten ausbilden. Deswegen finde ich super, dass Sie so viel Schwerpunkt auf Kommunikation legen. Wir haben in München ein longitudinales Kommunikationscurriculum für die Studierenden mit Rollenspielen, mit Schauspielpatienten etabliert. Weil Kommunikation lernt man nicht durch Vorlesungen und aus der Theorie. Das muss man selber machen und praktizieren. Das heißt, es ist auch heute noch so, dass wir hier leider große Defizite sehen. Ich glaube, dass die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die nachkommen, hier wirklich besser werden, weil sie besser ausgebildet wurden. Aber ich sehe viele ältere Kolleginnen und Kollegen, wo ich eher denke, das ist Lernen am Negativbeispiel und nicht nur am Positivbeispiel. Aber es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die super kommunizieren, und ich glaube, dieses Thema Role Model ist ein ganz, ganz essentielles. Ich habe viel gelernt, indem ich andere beobachtet habe, und ich habe auch viel gelernt, wo ich gesagt habe, so möchte ich es nicht machen. Und nur ein paar Zahlen dazu. Wir Ärztinnen und Ärzte schaffen es seltener, länger als 3 Sekunden Pause zu machen in einem Gespräch. Das müssen Sie mal mit den Studierenden ausprobieren. Das fällt denen wahnsinnig schwer. Und wir unterbrechen Patientinnen und Patienten im Schnitt nach 10 bis 20 Sekunden. Das ist einfach mal nur sozusagen der Rahmen, warum Kommunikation und kommunikatives Training, es gibt Werkzeuge, um Kommunikation zu lernen. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Und die Tatsache, dass wir den ganzen Tag sprechen, heißt nicht, dass wir gut mit unseren Patientinnen kommunizieren automatisch. Was braucht es? Auch hier wieder so ein paar Schlagworte. Sie kennen das, aktives Zunehmen. Ich glaube, das Wahrnehmen und Ansprechen von Emotionen, die von Ihnen in der Lehre tätig sind, kennen wahrscheinlich das Nurse-Modell. Ja, wie gehe ich mit Emotionen um? Das müssen wir den Studierenden beibringen und wir müssen es auch selber lernen. Verständlichkeit und Gründlichkeit von Informationen. Ich sage jetzt einfach mal, eine Sprache sprechen, die unsere Patientinnen und Patienten verstehen. Leider ist es so, dass die meisten Kolleginnen und Kollegen im Laufe des Studiums diese Fähigkeit der Sprache, der verständlichen Sprache, verlernen. Und wir reden schnell über Metastasen und Tumortherapie und Pneumonie und ich weiß nicht was alles und gehen immer davon aus, dass die Patienten und Patientinnen das alles verstehen. Die Bereitschaft, auch Antworten zu geben, also in die Interaktion zu gehen. Der Umgang mit Pausen und Stille finde ich ein ganz spannendes Thema, was Gespräche unheimlich beeinflussen kann, wenn man einfach mal eine halbe Minute nichts sagt, und die Wichtigkeit der nonverbalen Kommunikation. Und auch hier wieder ein kleiner Ausflug, gerade wenn es um Entscheidungen geht und in Situationen am Lebensende, ist ja immer dieses Thema Hoffnung. Ich kann doch nicht mit jemand über die Situation so wahrhaftig reden, der verliert doch jede Hoffnung. Und dann fühlen sich Kolleginnen und Kollegen schlecht. Aber Hoffnung ist nicht etwas, was man hat oder nicht hat, und Hoffnung ist auch nicht statisch, sondern Hoffnung gibt es auf ganz viele Dinge. Und wenn die Hoffnung, lange zu leben und gesund zu werden, nicht mehr erfüllt werden kann, dann wird es viele andere Hoffnungen geben. Auf Schmerzlinderung, auf Symptomlinderung, auf möglichst viel Zeit zu Hause, auf gehört und verstanden zu werden und am Schluss auf ein friedliches Sterben. Das sind viele Hoffnungen und es ist ganz wichtig, dass wir unsere Rolle wahrnehmen, dass wir nicht Hoffnungen, gerade unrealistische Hoffnungen, unterstützen oder priorisieren, sondern helfen, Hoffnungen zu erkennen und auch umzudefinieren und anzupassen, damit Menschen auch tatsächlich zielorientiertere Entscheidungen treffen können. Manche von Ihnen kennen vielleicht das Kalman Gap. Relativ alt, Kenneth Coleman hat es 1984 besprochen, diese Diskrepanz zwischen der Hoffnung, den Erwartungen der Patientinnen und Patienten und der Realität in Bezug auf das Hier und Jetzt. Da gibt es eine Lücke, die betrifft Lebensqualität, die betrifft das Einschätzen tatsächlich der Ernsthaftigkeit einer Situation, und damit wird sie auch Entscheidungen treffen. Das heißt, wir müssen von ärztlich-medizinischer Seite dafür sorgen, dass Lebensqualität verbessert wird, aber wir müssen Menschen auch helfen, ihre Erwartungen anzupassen, um diese Lücke zu verkleinern. Und es geht um wichtige Aspekte, um Kompetenzen, die wir brauchen. Ich habe hier ein paar Basics mitgebracht, nicht um sie Ihnen vorzubeten, aber weil ich immer wieder mit Erschrecken feststelle, dass sie auch gestandene Ärztinnen und Ärzte nicht beherrschen. Bevor ich eine medizinische Maßnahme, eine Indikation für eine Maßnahme treffe, brauche ich ein Therapieziel. Und wenn ich die Indikation getroffen habe oder gestellt habe, dann brauche ich einen Patientenwillen. Aber es gibt viele, die drehen es um. Die sagen, der Patient wünscht es und deswegen müssen wir es machen. Das ist nicht richtig. Sondern wir müssen immer überlegen, was ist das Ziel, was wir mit unseren Maßnahmen verfolgen. Und diese Basics gehen uns oft, und das erleben wir oft in unserem Palliativdienst, wenn wir Beratung im Krankenhaus machen, diese Basics sind leider nicht so vorhanden, wie sie sein müssten. Und wieder die Frage der Therapieziele. Wir sprechen von Heilung sehr gerne, wir sprechen von Lebensverlängerung, und dann sind meistens die Therapieziele zu Ende von der Definition her. Aber ich muss Therapieziele verändern und anpassen. Und es kann natürlich die Symptomkontrolle, die Verbesserung der Lebensqualität, ein Therapieziel sein, genauso wie ein Sterben in Würde und in Frieden ein Therapieziel sein kann. Und das müssen wir transparent machen, konzeptionalisieren und mit den Patientinnen und Patienten entsprechend kommunizieren. Und dann kommen wir nie an den Punkt, wo wir sagen müssen, wir können nichts mehr für sie tun. Oder sie sind austherapiert. Oder wir machen jetzt eine Minimaltherapie. Das sind ja die Begrifflichkeiten, die dann in Konsequenz folgen. Und Ähnliches für die Ermittlung des Patienten- und Patientinnenwillens. Was mache ich mit Patienten, die nicht mehr entscheidungsfähig sind? Wie führe ich sie dazu, einen vorausverfügten Willen zu verfassen, der aber auch ein informierter Wille ist, die Behandlungswünsche zu kennen, die entsprechend auch festzulegen. Dazu gibt es Möglichkeiten, die kennen Sie, wie Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten. Es gibt modernere Aspekte wie Advanced Care Planning, wir nennen es in Deutschland Behandlung im Vorratsplan, wo Sie viel differenzierte Dokumente haben, die aber auch nicht alleine zu Hause am Küchentisch entstehen, sondern in Gesprächen, wo es um Wertvorstellungen, um die Einstellung zum Leben geht, die Einstellung zu schwerer Erkrankung und dann solche Entscheidungen festgelegt werden. Ganz kurz zum Schluss noch ein paar Aspekte der Begleitung in der Lebensphase, weil ich glaube, dass sich da ärztliche Rolle nochmal verändert oder noch andere Dimensionen dazukommen. Begleitung gerade am Lebensende ist ein Prozess. Es ist ein Weg, den wir ein Stück weit gemeinsam mit Patientinnen und Patienten gehen. Oder andersrum. Wir begleiten Patientinnen und Patienten auf diesem Weg und wir kennen weder Richtung noch Geschwindigkeit des inneren Prozesses, sondern der wird von Patientinnen und Patienten vorgegeben. Und das kann von einer Verdrängung der Situation bis zur kompletten Akzeptanz führen. Und die meisten werden sich irgendwo dazwischen befinden und auch immer wieder hin und her springen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, Raum und Atmosphäre zu schaffen, dass Vertrauen entsteht und dass solche inneren Prozesse möglich werden. Wir können sie nicht machen. Ich kann nicht sagen, der hat noch letzte Dinge zu regeln. Sie kennen das so in der Besprechung, im Teamgespräch heißt oft der, oh, der muss noch was erledigen und der hat das und das noch nicht geklärt und überhaupt mit dem Sohn ist er im Clinch. Es ist nicht die Frage, ob wir das als wichtig sehen, sondern es ist die Frage, ob der Patient und die Patientin das als wichtig sieht. Und wir müssen ihnen helfen, diese Prozesse zu ermöglichen. Das heißt, es braucht fürsorgliche Begleitung, auch liebevolle Zuwendung. Und es braucht oft auch ein Aushalten von Ohnmacht, weil vielleicht vieles auch nicht mehr so sich lösen lässt, wie wir das gerne wünschen und denken, dass es gut ist. Das heißt, wir rutschen mehr in die Rolle der zweiten Stimme, die Menschen noch stärker in ihrer Einzigartigkeit wahrnehmen. Ich erlebe das auch als eine sehr privilegierte Situation und Position, die sehr stark geprägt ist von Geben und nehmen. Das ist nicht nur so, dass wir von den Patienten oder andersrum, dass die Patienten von uns tatsächlich etwas bekommen. Wir bekommen ganz viel zurück. Aber es braucht auch eine eigene Verortung, weil ich natürlich auch konfrontiert werde mit meiner eigenen Endlichkeit. Sie kennen wahrscheinlich dieses Zitat von Søren Kierkegaard, das ich sehr gerne mag, weil es sehr schön ausdrückt, was ich vorher noch mal gesagt habe oder ausdrücken wollte. Wenn wir beabsichtigen, einen Menschen zu einer bestimmten Stelle hinzuführen, müssen wir uns zunächst bemühen, ihn dort anzutreffen, wo er sich befindet und dort anfangen. Wenn ich wirklich einem anderen helfen will, muss ich mehr verstehen als er, aber zuallererst muss ich begreifen, was er verstanden hat. Jede wahre Kunst der Hilfe beginnt mit einer Erniedrigung. Und ich habe Ihnen eine Kurzform zum Schluss mitgebracht von Harvey Chochinov, einem sehr bekannten Psychiater in der Palliativversorgung in Kanada. Und er hat diesen sehr schönen Satz oder diese Frage formuliert, was muss ich über Sie als Person wissen, damit wir Sie bestmöglich versorgen können? Ich glaube, das drückt ganz viel von Patientenzentrierung, demütiger Haltung, jemand abzuholen, wo er ist, aus. Und das ist durchaus ein Satz, den wir, glaube ich, auch in unsere Konversation mit Patientinnen und Patienten nehmen sollen. Damit komme ich zum Schluss. Ich habe versucht, Ihnen in verschiedenen Aspekten, gerade Ärzte- und Patientenbeziehungen, Aspekte von Haltung, Kommunikation und Kompetenz und Wissen und ein paar Worte zur Begleitung in der letzten Lebensphase zu vermitteln und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.